ARD.
Hi, willkommen zurück zu einer neuen Geschichte in Based on a True Story, die Könige von Malle. In diesem Podcast erzähle ich die Geschichten, die ich eigentlich nie erzählen sollte, die aber viel zu gut sind, um ihnen nicht nachzugehen. Alle Geschichten in diesem Podcast basieren auf Interviews mit Zeitzeugen, auf Dokumenten, die wir eingesehen haben und auf Archivmaterial. Einzelne Szenen wurden mit diesen Informationen rekonstruiert. Und jetzt viel Spaß. Es ist der letzte Tag auf Mallorca für Ali und mich. In 6 Stunden müssen wir im Flieger sitzen. Von Mallorca-Reporter Ingo Wohlfeil haben wir immer noch nichts gehört. Und wir sind sogar ein kleines bisschen froh drüber, dass wir gestern nicht in der Nacht verloren gegangen sind. Denn wir haben jetzt am nächsten Morgen ein Gespräch.
Soundcheck 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, gut.
Der hier so sorgfältig schaut, ob wir unseren Job gut machen, der heißt Juan Ferrer. Und wie wir alle war auch Juan Ferrer mal ein Kind. Der Unterschied zu den meisten von uns ist aber, Juan Ferrer war genau hier ein Kind. Mitten am Ballermann. Nur, dass das Wort damals wahrscheinlich noch keine 30 Leute kennen.
Was ist denn deine früheste Erinnerung an Tourismus, an Mallorca?
Ich erinnere mich, dass wir von Tourismus leben seit unseres ganzes Leben.
Ungefähr 50 Jahre früher. Der kleine Juan streckt sich, um ein paar Gläser vom Tisch abzuräumen. Er hilft seinen Eltern, wo es nur geht. Ist ja auch ganz normal in einem Familienbetrieb. In zweiter Reihe zum Meer betreiben Juans Eltern ihr kleines Wirtshaus. Mit Hummer und Paella und so weiter. Konzentriert und pflichtbewusst trägt Juan jetzt 2 Gläser in Richtung Tresen. Was der kleine Juan Ferrer allerdings nicht ahnt, ist, dass dort etwas Schreckliches lauert und auf ihn wartet. Etwas, an das er sich sein Leben lang erinnern wird. Und gleich wird es zuschnappen.
Und ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, dass mein Vater hat mich versucht, immer mit einem Lobster oder mit einem Hummer mich zu erschrecken. Und alle Touristen haben sie darüber gelacht.
Juan sagt, seine Kindheit am Ballermann war trotz Monsterhummern super.
Und zwar konnten wir von draußen von das Haus genau in diese Sandspielung und direkt ans Wasser gehen. Man konnte noch sogar fischen. Jeder konnte seine Tour von das Haus auflassen. Es war ein Platz sehr, sehr sicher. Da gab es einen Motorverleihen von Quads, Mopeds und Quads und so weiter. Es waren auch Pferde dabei, gab es 2 Kneipen. Und eine von ihren Spezialitäten war Schinken mit Brot.
Heute ist diese Straße, in der es damals Schinken gab, bekannt als, ja, Schinkenstraße. Die meisten Diskotheken oder Bars des Ballermanns sind heute in dieser Straße oder um sie herum. Es ist die Straße, die man in Skandaldokus über Mallorca immer sieht. Wo Betrunkene am Boden liegen oder Straßenverkäufer hochwertige Uhren zu einem höchst vernünftigen Preis anbieten. Und diese Schinkenstraße, die war Juans Schulweg.
Glaubst du, es wäre heute auch noch so schön, da durch zur Schule zu fahren?
Du weißt schon die Antwort.
Ja, deswegen.
Überhaupt nicht. Nein, nein. Weil es ist zu voll von Leuten, die zu besoffen sind in der Straße.
Für Kinder scheint die Gegend zwischen Bierkönig und Megapark echt nicht geeignet. So wie ich sie erlebe zumindest. Schon tagsüber Betrunkene und die Schlagzeilen über Gewalt oder Sexualverbrechen kennt man wahrscheinlich sogar, wenn man noch nie hier war. Und auch wenn die meisten sicher friedlich und ganz normal übertrieben feiern, eine Person kann halt reichen, um ein Bild zu dominieren. Es gibt da so ein Video, von dem viele reden, als wir auf Mallorca sind. Und dieses Video ist für mich so ein bisschen wie ein Sinnbild für all das, was Juan Ferrer und viele andere hier so stört. In dem Video sieht man einen Mann, der auf einem Mäuerchen an der Playa, also am Meer, eingeschlafen ist. Dieses kniehohe Mäuerchen, das kennen alle, die schon mal am Ballermann waren. Das Mäuerchen ist ein bekannter Treffpunkt und im Fall des Eingeschlafenen offenbar auch manchmal ein Endpunkt. Was in dem Video mit dem Schlafenden auf der Mauer passiert, das könnte niemand besser beschreiben als Beatrice Cicardini. Die Frau, die die Schlagersänger nach Mallorca geholt hat und auch selbst ganz in der Nähe wohnt.
Da liegt einer vom Mäuerchen und da kommt ein anderer.
macht die Hose runter, kackt ihm aufs Gesicht, macht so den Hintern hin und der trifft genau auf den Kopf. Und dann macht die Hose wieder rauf, läuft nochmal zurück und kackt wieder hin.
Quasi alle, die in diesem Podcast mal vor einem Mikrofon saßen, die sagen dasselbe. Suff war schon immer, aber inzwischen ist der Ort um den Ballermann 6 die reinste Hölle.
Dann liegen ein Pärchen, liegt da auf der Straße, da liegen sie im Garten, da liegt einer quer drüber, dann steht unten einer und pinkelt so überall hin, weißt du, wenn du kommst, die pinkeln einfach, man muss aufpassen, dass sie nicht anpinkeln.
Man muss aber schon auch klar sagen, fast alle, die hier vor einem Mikro saßen, haben selbst auch mindestens ein bisschen was selbst dazu beigetragen. Aber mehr als er hat vermutlich niemand für den Ballermann getan.
Ja, ich bin der Werner Diefe aus Köln und habe den Verein Merowinger mitgegründet.
Denn dieser Mann, der hat den Ballermann erfunden.
Was heißt Ballern genau?
Ballern heißt Trinken.
Trinken.
Ja, einfach trinken, mehr Ballereien. Das ist ein kölsches Spruch. Wo ich immer eine Ballere und nicht ab. Ne?
Dieses saftige Kölsch muss im weiteren Verlauf der Folge übersetzt werden. Werner Diewe.
Aus Köln.
Der den Ballermann erfunden hat. Und Menschen wie Juan Ferrer, die sagen:
Es ist zu voll von Leuten, die zu besoffen sind auf der Straße.
In dieser Folge geht es um den Ursprung und vielleicht auch das Ende des Ballermanns. Denn auf Mallorca braut sich eine Rebellion zusammen. Und Juan Ferrer, der schreit besonders laut nach einem neuen Königreich.
Die Leute, die Nachbarn, die Gesellschaft ist müde. So kann das nicht weitergehen.
Es wird Zeit für das letzte Abenteuer von Ali und Mia auf Mallorca. In der letzten Folge dieser Staffel Based on a True Story. Mein Name ist Jakob Baumer. Und hier sind die Könige von Malle und die Rebellion.
Because we are always in the sun.
Der König von Mallorca.
Diese Leute, die haben Durst, die müssen was trinken.
Mallorca.
In einem Ballerdinger da, ein Ballermann da, ein Dinger da.
Mallorca.
Many good friends, big parts of your entourage. They still teach you how to smile.
Ja, jetzt ist es vorbei.
Una caravana no es para vivir.
Die Deutschen kamen in dem Moment, wo in der Anfang 70er, genau wo in der Zeit, wo ich geboren bin.
Und diese deutschen Touristen, die sind im Restaurant von Juans Vater an der Playa besonders gern gesehen. Die Deutschen, sagt Juan, die seien nämlich auch bereit gewesen, ab und zu mal spanisches Essen zu probieren. Im Gegensatz zu den Engländern zum Beispiel. So neue kulinarische Erfahrungen mögen die deutschen Touristen vielleicht anlocken, aber immer wieder kommen sie, weil die Ferrers genau wissen, was Helmut oder Inge eben wirklich wollen.
Schweinehaxe mit Salat und Kartoffeln dabei und Reibekuchen, Kartoffelsalat, alle Art von Schnitzel, verschiedenen Eintopfs.
Es wird stetig deutscher in dem kleinen Gasthaus an der Playa de Palma in Arenal.
Wir haben nur Schlagermusik gespielt in den 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Über den Wolken. Vielleicht einen anderen Tag, ja.
Okay.
Mit zwei Bier dazu.
Mit griechischem Wein. Ja.
Mit griechischem Wein.
Wie hast du damals die Deutschen wahrgenommen als neunjähriges Kind?
Die haben uns immer gebracht Milka-Schokolade. Die haben uns sogar gebracht Haribos. Von daher nur super gute Erinnerungen.
Mit der deutschen Musik und dem deutschen Essen verschwindet dafür aber nach und nach auch vieles, was Mallorca eigentlich mal ausgemacht hat.
Die Mittelmeerprodukte, die Fischprodukte, die wollten das deutsches Kaffee ihnen anbieten. Die Deutschen wollten sowieso kein Espresso, wollten einen Filterkaffee. Wir müssen einfach unsere Produkte lassen und versuchen, neue Produkte zu bringen. Und deswegen haben wir viel von unserer Identität verloren.
Neben Sangria gibt es jetzt also auch Schnitzel und griechischen Wein. Also musikalisch.
Griechischer Wein ist so wie das Blutwerk.
schenk dir ein.
Mein Vater ist nach Deutschland gegangen, mit meiner Mutter sogar. Die haben in Duisburg in einer Kneipe oder Brauerei, da haben sie gearbeitet. Meine Mutter auf die Küche, mein Vater am Bar und Dressen, um genau zu wissen, wie man schafft ein deutsches Bier und was wollen die Deutschen. Die waren da ungefähr 2 Monate.
Juan Ferreras Eltern haben jetzt vielleicht das deutscheste Essen in ganz Arenal. Und die Touristen lieben es. Nur eins, das fehlt noch zur endgültigen deutschen Glückseligkeit. Deutsches Bier.
Weil es war verboten, Bier von Deutschland hier nach Mallorca oder nach Spanien zu bringen.
Aber Juan Ferreras Vater Toni arbeitet schon dran. Denn dass noch mehr Deutsche kommen werden, das ist jedem auf Mallorca klar. An anderer Stelle wird nämlich ganz aktiv dafür gesorgt. Spanien ist bis Mitte der 70er noch eine Militärdiktatur unter General Francisco Franco. Und der muss Spanien wirtschaftlich nach vorne bringen, koste es, was es wolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Diktaturen in Europa halt nicht mehr so besonders beliebt und Spanien geht langsam das Geld aus. Und so entwickelt die Regierung unter Franco einen Plan. Wie ein Rohstoff soll das spanische Flair ins Ausland verkauft werden. Franco fördert dafür den Bau von Hotels mit gewaltigen Geldsummen, lässt Flughäfen erweitern, Straßen erneuern. In ganz Europa lässt Franco dann Werbung dafür schalten, damit auch jeder von diesem Wunderurlaubsland erfährt. Und der Plan des Diktators scheint aufzugehen. Frisches Geld kommt ins Land, das Ansehen Spaniens steigt und dass man unter einer brutalen Diktatur schwitzt. Naja, das nach ein paar Sangrias schnell vergessen. Zur selben Zeit werden Reisekataloge in Deutschland immer angesagter. Dicke Wälzer mit Bildern von Stränden, Hotelbuffets und überglücklichen Familien. Wenn man in den 70ern in einem solchen Katalog mit dem Finger blind auf eine Stelle getippt hat, dann standen die Chancen gar nicht so schlecht, dass der Finger auf einem spanischen oder sogar auf einem mallorquinischen Angebot gelandet ist. Denn die Franco-Diktatur bewirbt Mallorca ganz gezielt in Deutschland. Und ein solcher Katalog, bis zum Bersten voll mit Mallorca, der fällt auch einem ganz bestimmten Mann in Köln in die Hände. Erstmal hat dieser Mann aber noch ein etwas dringenderes Problem.
Ja, da wollte uns schlagen. Da haben wir uns nichts gefallen lassen. Ne? Sind wir draufgegangen.
Also gab es eine Massenschlägerei, Vereinsschlägerei?
Ungefähr.
Es gibt 2 Orte, an denen man sich gut mit Werner Diewe treffen kann. Den einen Ort, den hört man schon nach wenigen Silben raus.
Ich bin der Kölsche, Junge, was willst du machen?
Den zweiten Ort spätestens nach wenigen Sätzen.
El Arenal, Mallorca. Mallorca, Arenal, können wir auch nach Mallorca fahren. Ne?
Ali trifft Werner Diewe in Köln. Er ist 80 Jahre alt und hat einen buschigen Schnauzer. Ein bisschen erinnert er an Asterix, wie er da so sitzt. Werner Diewe, der ist Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender des Thekenvereins Merowinger.
Was ist der Verein Merowinger? Was macht den besonders?
Merowinger ist gegründet worden als Fußballverein, als Thekenmannschaft. Jede Kneipe in Köln hat eine Thekenmannschaft, da wurde gegeneinander gespielt.
Und was ist da wichtiger, Fußball oder Bier?
Alle zwei.
Also ein Thekenverein ist, um es ganz grob zu sagen, eine organisierte Gruppe von Stammgästen einer Kneipe, die gemeinsam Dinge unternehmen. Fußball spielen zum Beispiel. Oder eben Ausflüge machen.
Wir sind ja früher mit dem Verein immer nach Hönningen oder irgendwo nach Oberla gefahren oder Assmannshausen. Ja.
Das gemeinsam angesparte Geld des Thekenvereins wird einmal im Jahr für einen Ausflug auf den Kopf gehauen.
Und das war richtig teuer früher, ne?
Ist aber eine richtige Tradition bei den Merowingern. Der jährliche Ausflug nach Assmannshausen bei Frankfurt. Aber als die Merowinger in Assmannshausen auf einen anderen Thekenverein treffen, passiert etwas, was ich gleich nochmal übersetzen werde.
Wir haben einen gefangen, wo der Krach an. Und dann haben wir gesagt, dann holen wir unseren starken Mann, der war woanders. Wir holen der Fuß, das heißt der Rothaarige. Ne? Ja, da sag ich, danke dir, der Holle. Ne? Ja, und dann ist er reingekommen und wurde uns direkt zerschlagen. Und da haben wir uns nur gewehrt.
Zusammengefasst, ein Streit bricht aus. Und der fremde Verein droht mit seiner offenbar schärfsten Waffe. Dem Rothaarigen.
Aber die kamen einfach, haben ja, Ärger gemacht.
Wir wollten ja Ärger machen, ne? Und wir waren da lustig und hatten wieder Kölsche Leder gesungen. Oder?
Und was haben Sie da gedacht in dem Moment?
Da haben wir uns nichts gefallen lassen. Ne? Sind wir drauf gegangen.
Also gab es eine Massenschlägerei, Vereinsschlägerei?
So ungefähr.
Und wer hat gewonnen?
Ja, immer wie immer, der Merowinger.
Die Merowinger. Große Siege, die kommen allerdings auch oft mit einem großen Preisschild.
Ich habe gelesen, dass Sie davor Hausverbot bekommen haben in Assmannshausen.
Ja, das war Hausverbot, ein Stadtverbot gekriegt.
Ne? Noch schlimmer.
Und jetzt, wo Assmannshausen verbotene Zone ist.
Ja, da waren wir aber nicht schon, muss ich ehrlich sagen.
Wo soll denn der Wandertag dann bitte hingehen?
Ich habe einen Katalog genommen und dann gesehen, da Mallorca Arena, Dunas Blanca Hotel für 220 D-Mark, 5 Tage. Mit Flug, ne? Mit Vollpension, alles dabei. Ne?
Und es heißt, jetzt geht's nicht mehr nach Assmannshausen, jetzt geht's nach Mallorca.
Ja, da wurde abgestimmt. Ne?
Abgestimmt. Und wie ist das Ergebnis?
Ja, direkt alle Finger hoch.
Während in Köln gerade Koffer gepackt werden, habe ich noch einen kurzen Podcast-Tipp für euch. In Der Gangster, der Junkie und die Herrin sprechen jeden Donnerstag ein ehemaliger Schwerstkrimineller, ein ehemaliger Drogenabhängiger und eine Domina über ihren Alltag und ihr vergangenes Leben. In der aktuellen Staffel erzählen sie von ihren Leichen im Keller. Es geht um Drogen, Gewalt, Sex und Kriminalität. Und am Ende aber auch immer um Aufarbeitung und Therapie. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Der Gangster, der Junkie und die Herrin in der ARD Audiothek auf swr3.de oder eben genau da, wo du gerade Based on a True Story hörst. In der Zwischenzeit und ein paar Jahre später hat Juan Ferrers Vater Toni es geschafft.
Mein Vater hat diese Königpilsener Marke von Bier gebracht, vom Fass. Und das war das erste Bier vom Fass in ganz Spanien.
Und endlich kann sie öffnen. Die Köpi-Stube. Königspilsner abgekürzt. Köpi.
Mein Vater hat sein ganzes Geld investiert in dieses neue Projekt von Köpi-Stube.
Juans Vater Toni hat zu der Zeit schon viel Erfahrung in der Gastronomie. Sogar direkt gegenüber betreibt er eine Wirtschaft. Das Lugano. Und als Toni Ferrer einen Blick auf die Bücher der beiden Wirtshäuser wirft, da stellt er etwas fest, mit dem er nicht gerechnet hat.
Er hat 90% niedriger Umsatz gemacht als zum Beispiel der Lugano. So, mein Vater hat gesagt, wow, ich habe mein ganzes Geld in dieses neue Konzept von Deutschland investiert, aber das klappt nicht, das funktioniert nicht.
All die Mühe, die Gedanken, die Reise nach Deutschland und das ganze Bier, es scheint verschwendete Liebe gewesen zu sein. Aber weil Mallorca eben eine ganz spezielle Insel ist, klingelt schon bald das Telefon. Wie so oft in diesem Podcast.
Herr Ferrer, kommen Sie bitte sofort zum hier. Was, aber was ist denn los? Was, kommen Sie sofort.
Es ist ein Angestellter von Juans Vater Toni. Die Leute stehen auf der Straße, sagt der Angestellte. Die wollen rein, aber in der Kneipe ist nicht genug Platz. An diesem Tag, so sagt es die Legende, haben die ersten Kegelclubs und Thekenvereine Toni Ferrers Köpi-Stube entdeckt.
Und in diesem Moment, wo die Leute draußen geblieben sind, mein Vater hat gedacht, diese Leute, die haben Durst, die müssen was trinken. Die können nicht hier sein, eine halbe Stunde reinzukommen und ein Bier zu bekommen. So hat er 2 Kellner von dem anderen Restaurant und gesagt, nimm Bier und versuch das Bier auf die Straße zu verkaufen. In diesem Moment ist die Bierstraße gegründet.
Die Bierstraße. Nach einem deutschen Schnitzel direkt am Spanischen Meer ein frisch gezapftes deutsches Bier trinken. Das scheint so der Sweet Spot zu sein für viele der deutschen Touristen Ende der 70er.
Für mich dieser typisch deutsch war dieser wunderschöne Frühschoppen unter Freunden.
Und einer, der ist bei sowas natürlich immer auch gerne dabei.
Dienstags Strandparty und mittwochs Frühschoppen. Ja, am Anfang sind wir mit der Spanntaxi verloren. Das war ganz schlimm. Die Propellermaschine. Mhm. Känguru-Flug.
Känguru-Flug.
Ja, das war schlimm.
Aber nach dem Flug, da macht die Thekenmannschaft große Augen. Assmannshausen mag ein großartiges Ziel für einen Wandertag gewesen sein. Aber Mallorca.
Ja, wunderbar. Ja.
War das besser als Assmannshausen?
Ja, ja, dreimal besser.
Dreimal besser.
Wetter war gut immer. Ne? Konnte eine kurze Hose rumlaufen.
Seit dieser Reise im Jahr 1972 war Werner Diewe jedes Jahr auf Mallorca, sagt er. Am Anfang sorgen die Merowinger sogar noch selbst für das richtige Heimatgefühl in der Fremde.
Na, ich habe Couchgläser besorgt und ein Fässer besorgt. Ne? 20 Liter, 5 Stück am Anfang. Ne? Und dann haben wir das mitgenommen.
100 Liter Kölsch vom Fass. Im Flugzeug.
Bei der LTO, ne, da kannst du so viel Rind packen wie du willst.
Wie lief denn so ein typischer Tag ab in dem Urlaub?
In dem Urlaub? Ja, das ist ja kein Urlaub. Ne? Das ist ja, normalerweise ist das jeden Tag trinken.
Also es war ein Saufurlaub?
Ja, kann man so sagen, ja.
Weil auch die Merowinger nicht nur in der Kneipe oder im Hotel sitzen wollen, wandert die Gruppe den Strand entlang und entdeckt dabei ein kleines Bütchen.
Alles die Balearos da, wie die heißen. Da sind wir da runtergegangen und da haben wir dann Dinge gefunden. Aber das heißt, hier bleiben wir. Ne?
Was haben Sie gesagt?
Das heißt, hier bleiben wir. War nur ein breiter Boden war das.
Was machten Sie da?
Ja, da wurden wir bedehnt ohne Ende. Ne? Und die Kerne waren freundlich, die haben nicht schon gewunken.
Wie haben Sie sich verständigt? Auf Deutsch, auf Englisch, auf ja. Spanisch?
Auf Deutsch.
Und was dann passiert, das geht in die Geschichte ein. Denn die Bretterbude, an der es so schön ist, die hat den Namen Balneario 6. Also übersetzt sowas wie Badeort Nummer 6.
Morgens früh, nochmal sagen, haben sich getroffen wieder. Und da haben die gesagt, was machen wir wieder?
Ja, was machen wir denn heute wieder?
Wir waren da vorher in dem Balneario-Dinger da, in dem Panama.
In dem Balneario?
Ja, sag ich, in dem Dinger da, wo wir gestern waren, in der Ballera, ne?
Balneario.
Ja, sag ich, in dem Baller-Dinger da, im Ballermann da, das Dinger da.
Okay, dann eben in dem Baller-Dinger da.
Das hieß ja Balneario, ne? Und da konnte ich im Kühnel als Kölsch ja nicht so richtig aussprechen, die Spanische. Ne? Als Balleriero und wenn du jetzt getrunken hast, also, hey, der Ballermann. Ne? So ist er vor entstanden.
Ja, ich kann es ja auch nicht richtig aussprechen. Balleriero.
Ja, ja, Balleriero oder Balleriero.
Nicht so easy.
Balneario.
Er ist aber 20 Bier getrunken, das reicht dann so.
Die Merowinger ebnen den Weg für andere Gruppen. Kegelbrüder, Segelbrüder, Angelbrüder, Fußballclubs, Bürogemeinschaften, Junggesellinnenabschiede oder Bogenschützenvereine. Alle fahren jetzt gemeinsam zum Ballermann. Weil es jeder aussprechen kann. Weil sich's halt hier jeder aus der Gruppe leisten kann. Und weil man hier genau weiß, was man kriegt.
Was heißt ballern genau?
Ballern heißt trinken.
Trinken?
Ja, einfach trinken, mehr Ballereien. Das ist ein kölsche Spruch.
Mallorca wird zu Malle. Und Malle, das ist dann Königreich des Billigen. Die Franco-Tourismus-Offensive hat die Infrastruktur billig gemacht, mit riesigen Investitionen und subventionierten Hotels. Hasso Schützendorf hat der Insel Aufmerksamkeit verschafft, aber vor allem billige Mietwagen eingeführt. Die Könige der Nacht und Beatrice und Raja haben billige Partys für die Massen organisiert. Und Jürgen Drews, der hat dem Ballermann als König von Mallorca dann sogar eine Hymne geschrieben. Und alle scheinen davon zu profitieren. Die Unternehmer können sich austoben, verdienen viel Geld und schaffen ohne Ende Jobs. Die Schlagerstars werden berühmter und berühmter. Die Mallorquiner bekommen ausgebaute Straßen, Flughäfen und werden teilweise über Nacht zu Millionären, wenn ihnen ein Stück Land am Meer gehört. Und die Deutschen, die bekommen, zumindest am Ballermann, den Partyurlaub ihres Lebens. Aber jetzt, nach 50 Jahren, da scheint dieses Königreich nicht mehr zu funktionieren. Zumindest nicht für alle. Zum Beispiel für Juan Ferrer.
Weil es ist zu voll von Leuten, die dort zu besoffen sind in Amphistraße.
Mallorquinerinnen und Mallorquiner protestieren jetzt auf den Straßen, weil die Touristen ihre Heimat überrennen, weil Wohnraum so teuer geworden ist, dass sie ihre Miete kaum noch bezahlen können und weil vor allem am Ballermann inzwischen überhaupt keine Regeln mehr zu gelten scheinen. Bricht jetzt eine Rebellion in Malle aus? Dieser Podcast hier, der ist ja keine Doku über Tourismus. Ich erzähle hier ja einfach spannende Geschichten. Mein Kollege Daniel Gutmann aber.
Das ARD Radio Feature.
Der hat eine Doku zu dem Thema gemacht.
Vielen Dank an alle, dass ihr gekommen seid. Wir sind heute mehr als 50.000 Teilnehmer. Wir sind zusammengekommen, um einen Richtungswechsel einzuläuten und dem Tourismus Grenzen zu setzen.
Es geht in der Doku Aufstand auf den Balearen um den Übertourismus, unter anderem eben auf Mallorca. Die Doku ist übrigens sehr gut und falls du dich dafür interessierst, ist der Link dazu in den Shownotes. Neu sind diese Proteste allerdings nicht. Schon in den 70er Jahren protestieren die ersten Mallorquiner gegen die vielen Touristen und für mehr Umweltschutz. Auch wenn es damals nicht im Ansatz solche Touristenmassen gab wie heute. Und wir haben sogar hier in diesem Podcast schon von einem solchen Protest gehört. Als Thomas Gottschalk in der Mallorca-Ausgabe von Wetten, dass gerade sagt,
die Könige von Mallorca,
und damit Jürgen Drews zum König krönt, genau in dem Moment stehen vor den Toren der Arena die Mallorquiner und Mallorquinerinnen. Das goldene Kalb, das Mallorca jahrzehntelang ernährt hat, das ist in all den Jahren zu schwer geworden und außer Kontrolle geraten. Auf der ganzen Insel. Aber auf Malle, dem Ballermann, da kommt eben noch was anderes dazu.
Da liegt einer vom Mäuerchen. Und da kommt ein anderer, macht so den Hintern hin und der trifft genau auf den Kopf.
Früher war das, und du konntest das sogar dich nicht vorstellen, dass sowas passieren konnte.
Juan Ferrer, der will aktiv etwas gegen die Zustände hier tun. Und er taucht auch in der Doku meines Kollegen Daniel Gutmann auf. Und als Juan Ferrer in der Doku auf ein spezielles Projekt zum Schutz der Altstadt von Palma angesprochen wird, da sagt er,
die haben Freizeit, vielleicht sogar keine Arbeit, weil sie sind schon Rentner. Und dann können sie klagen und schimpfen überall. Die konnten alles haben, die können eine Wohnung haben in die alte Stadt. Und jetzt schimpfen sie über alle anderen Leute, die wollen das Gleiche schaffen und kriegen.
Juan Ferrer sagt hier so zusammengefasst, ey, was soll das Drama? Lasst uns doch einfach alle zusammen Geschäfte machen. Und zu denen, die das nicht wollen, sagt er in diesem Fall,
total egoistisch. Die Leute gehen total gegen die normale Entwicklung von Menschen. Jede Stadt, die schön ist, ist im Moment voll von Restauranten und Geschäften.
Überrascht? Juan Ferrer, der hat andere Pläne als die Demonstranten. Es gibt nämlich etwas, was ich bisher noch nicht über ihn gesagt habe.
Natürlich gibt es auch Mallorquiner, die mit der Zunahme von Touristenzahlen grundsätzlich kein Unbehagen verbinden. Insbesondere diejenigen, die am direktesten davon profitieren. Wie zum Beispiel die Hotelbetreiber und Gastronomen.
Juan Ferrer ist heute einer der wichtigsten Gastronomen am Ballermann. Und so klingt das Ganze dann, wenn Ali und ich mit ihm sprechen.
Mein Name ist Juan Miguel Ferrer. Ich bin die Vorstandssitzende von Enjoy Group Restaurants und auch die ganzen Restaurants und Bars und so weiter in ganz Mallorca.
Zusätzlich ist Juan Ferrer auch der Gründer der Qualitätsoffensive Palma Beach. Und diese Initiative, die will in den unangenehmen Ecken des Ballermanns aufräumen.
Draußen, in der Straße, in der öffentlichen Raum. Und wenn du siehst Leute, die besoffen in der öffentlichen Raum, am Start in den Lokalen ist hässlich, ist nicht gut.
Zusammengefasst will Juan Ferrer mehr Luxustouristen und weniger Ballermann.
Wir brauchen Restaurants, die bieten auch anderes Angebot außer Deutsche. Wir müssen andere Musik anbieten, andere Ambienten. Wir müssen unsere Lokale schöner machen, attraktiver.
Kann das für die protestierenden Mallorquiner was ändern? Ist das vielleicht die Rebellion, die den nächsten König hervorbringt? Ist das das Ende vom Königreich Malle? Ich meine, Rebellionen können ja auch immer von oben ausgehen. Als wir einigen der Menschen hier im Podcast erzählen, dass wir einen Ausflug an einen ganz bestimmten Ort von Mallorca planen, da hören wir vor allem sowas wie »Warum?« oder »Seid vorsichtig, das sind nur Spanier.« Kein Scherz. Die Leute, die dem Ballermann hier im Podcast eine Stimme geben, die scheinen ungern in eine bestimmte Richtung zu sehen. Und darum ist Ali jetzt genau in diese Richtung gegangen.
So ein Parkplatz, Palmen drum, direkt an einem Schwimmbad, sehr, sehr viele, so vielleicht so 20 Wohnwagen oder 30 an diesem Parkplatz oder 20.
Mit unserer Übersetzerin Gina zusammen ist er in die Caravanas gefahren, ungefähr 5 Kilometer weg von der Playa de Palma.
Du siehst ja, das ist ein Gewerbegebiet da hinten und hier ist halt das städtische Schwimmbad. Ja. Es ist kein Ort, sagen wir mal, der attraktiv wäre, weil du die Autobahn hast die ganze Zeit und den ganzen Autogaser abkriegst.
Ja, ja.
Fast direkt nebenan ist eine große Pferderennbahn, auf der man wetten kann. Und hinter der Pferderennbahn, da ist direkt ein großes Gefängnis. Dieser Ort, der wirkt eher wie eine düstere Prophezeiung als wie ein Ferienparadies. 5 Kilometer, die können eine Welt bedeuten. Und in einem der Wohnwagen, hier auf diesem Parkplatz des Schwimmbades, zwischen Autobahn, Gefängnis und Pferderennbahn, da lebt Maria mit ihrem kleinen Hund Pepito. Beide heißen eigentlich anders. Maria ist 52 Jahre alt und schon fast genauso lange lebt sie auf Mallorca.
Mit 2,5 ist sie hier hingezogen mit ihren Eltern. Also sie ist
Marias Eltern sind mit ihr damals aus dem gleichen Grund wie viele andere auf die Insel gekommen.
Also Mallorca galt in den 70er Jahren auch unter den ärmeren, sagen wir mal, Festlandspaniern als so ein Eldorado. Und nicht nur, um als Kellner oder sonst was zu arbeiten, sondern auch, um hier irgendwie selbstständig zu werden oder um Arbeit zu finden, generell.
Die riesigen, unnatürlich großen Geldsummen, die Franco damals in den Mallorca-Tourismus investiert, die locken Tausende von Spaniern auf die Insel. Am Anfang wird Personal auch tatsächlich so dringend gesucht, dass Reinigungskräfte oft eigene Zimmer im Hotel bekommen, um da zu wohnen. Aber weil diese Welt eine künstliche Welt aus Schall und Rauch ist, eine, die es so nie wirklich gegeben hat, sieht man die Trümmer auch erst, wenn der Rauch sich wieder legt. Heute wohnen die Reinigungskräfte nämlich nicht mehr im Hotel, sondern 90 Minuten mit dem Bus entfernt. Oder eben in einem kleinen Wohnwagen auf dem Parkplatz eines Schwimmbades. Die Putzfraueninsel, wie Mallorca damals ja oft genannt wurde, hat inzwischen offensichtlich keinen Platz und keine Liebe mehr für die eigenen Putzfrauen. Vor allem dann nicht, wenn es um Wohnraum geht.
Das, was sie selber zahlen konnte, das hätte nicht gereicht. Weil die Preise halt in den letzten 6, 7 Jahren immens gestiegen sind. Sie arbeitet vormittags in einer Bibliothek als Putzhilfe und nachmittags dann, wenn die Schulen, die Ganztagsschulen schließen, putzt sie dort weiter. Und dann entschied sie, dass sie sich ein Wohnmobil kaufen würde.
Maria sagt, ein Wohnwagen, das ist kein Ort zum Leben.
Una caravana no es para vivir.
Trotzdem lebt sie jetzt seit fast 2 Jahren in einem.
Und ist extra hier hingezogen, weil hier ist das städtische Schwimmbad. Und hier kann sie sich halt dann auch duschen.
Aber auch wenn das Schwimmbad eigentlich weit weg ist von allem, finden die Menschen in den Wohnwagen hier dennoch keine Ruhe. 5 Kilometer weiter weg, am Ballermann, da drückt die Polizei oft mal ein Auge zu. wenn Betrunkene sich daneben benehmen zum Beispiel oder wenn Musik zu laut abgespielt wird. Hier, in den Caravanas, da schaut die Polizei aber offenbar ziemlich genau hin. Hier, bei den Wohnwagen zwischen Autobahn, Gewerbegebiet und Pferderennbahn.
Und es ist halt keine richtige Wohnfläche hier, weil die Polizei kommt ab und zu. Diese Stützdinger müssen anscheinend irgendwie, die dürfen nicht ausgefahren sein. Und wenn diese Stützbalken nicht ausgefahren sind, dann wackelt das Ganze natürlich. Für sie ist das Gift, weil sie hat eh Gleichgewichtsprobleme.
Was man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, auch wenn Juan Ferrer Erfolg haben sollte mit seiner Rebellion und seiner Qualitätsoffensive, wenn er den Ballermann wirklich verändern kann und dort bald mehr Luxushotels stehen. Für Maria und ihren kleinen Hund Pepito, der Ali beim Interview fröhlich zwischen den Beinen umherwuselt, für die beiden wird sich ziemlich sicher nichts ändern. Luxustouristen gibt's insgesamt vielleicht weniger. Aber dafür brauchen sie halt viel mehr Platz. Und wenn die Touristen dann wieder nach Hause fliegen und Menschen wie Maria ihre Zimmer oder Suiten geputzt haben, dann werden diese Suiten wieder leer stehen. Vielleicht für eine Woche, vielleicht für einen Monat, vielleicht für einen Winter. Maria wird auf jeden Fall nicht in ihnen übernachten können. Das heutige Mallorca hat sicher kaum noch etwas zu tun mit der Insel, auf der Marias Eltern ihr Glück finden wollten. Und trotzdem ist das hier Marias Heimat. Auch wenn an Maria oder ihren Hund Pepito in der Regel niemand denkt. Egal, ob es gerade um Mallorca oder um Malle geht.
Y plantábamos una sombrilla y estábamos allí todo el día con la nevera, la tartera llena de tortilla de patatas y de ensalada.
Mit ihren Eltern war Maria früher oft den ganzen Tag am Strand. Sie hatten einen Sonnenschirm dabei, sagt sie, und viel zu essen. Heute, da ist am Strand dafür kein Platz mehr. Aber Heimat bleibt trotzdem Heimat.
Cuando te vas fuera y vives en Mallorca y te vas fuera, añoras lo de aquí.
Das ist so ein Gefühl, das kann sie gar nicht genau beschreiben. Erst wenn du halt wegfliegst oder weggehst von Mallorca, dann hat sie halt Heimweh. Wenn sie die Insel verlässt, das wird nur sein, wenn sie tot ist.
Bevor es nach Hause geht, sitzen Ali und ich nochmal auf diesem kniehohen Mäuerchen am Ballermann.
Ja, jetzt ist es vorbei, Ali.
Ist vorbei.
Der Mauer, auf der Mallorca-Reporter Ingo Wohlfeil in den 90ern mit einigen Hefeweizen im Bauch getanzt hat und auf der ein echt ekliges Video gedreht wurde. Der Mauer, die alle kennen, die schon mal am Ballermann waren. Und hier, auf dieser Mauer, da fragen wir uns, wer denn jetzt dieses Königreich Mallorca eigentlich inzwischen regiert?
Ich glaube, also mein Gefühl ist, also nach den Menschen, mit denen wir hier geredet haben, dass die alle in der Vergangenheit leben, also alles große Nostalgiker sind, eigentlich jetzt nicht mehr wirklich am Regieren sind. Und es ist eine ganz große Nostalgie, die da irgendwie mit reinspielt. Also es ist so ein erträumtes Reich, das vielleicht auch nie existiert hat und es mit jedem fortgeschrittenen Alter immer größer wird.
Hinter uns ist der Megapark. Und vor uns, da ist das Meer. Und weit draußen, fast am Horizont, da sehen wir eine ziemlich große Yacht.
Das ist ja häufig so, wenn irgendein Königreich abgeschafft wird oder irgendein Anführer gestürzt wird, dass es erstmal so eine Zeit des Umbruchs gibt, ne, bevor irgendwas Neues kommt. Und vielleicht ist diese Zeit, die zum Beispiel Beatrice als so ganz besonders schlimm wahrnimmt jetzt gerade, vielleicht ist das gerade das Machtvakuum ein bisschen. Es gibt die alten Könige nicht mehr, aber so einen richtig neuen auch noch nicht.
Die Mauer, auf der wir sitzen, die wird schon bald eingerissen. Es wird saniert am Ballermann. Und gerade fühlt es sich ein bisschen so an, als würden mit dieser Mauer vielleicht auch die Grenzen des Königreichs Malle eingerissen werden. Die Grenzen von der sogenannten Putzfraueninsel. Immer mehr Luxusimmobilien gibt es jetzt schon. Zum Beispiel von Juan Ferrer. Auch wenn sein Vater die Bierstraße erfunden hat, Juan Ferrer selbst glaubt an ein anderes Malle. Die Merowinger hätten sich die heutigen Preise damals wahrscheinlich nicht leisten können. Und Maria, die zwischen Autobahn und Pferderennbahn in ihrem wankenden Wohnwagen sitzt, die können sich die Preise auch heute nicht leisten. Aber vielleicht ist es ja doch eine Lösung. In einem solchen Luxuskönigreich dürfte es ja zumindest weniger Probleme mit Pöbelei und ekligen Videos geben. Aber vor allem mehr Respekt und weniger Lärm für die Anwohner. Einen Tod muss man wahrscheinlich immer sterben, oder? Mallorca-Reporter Ingo Wohlfeil hat uns von einem schicken neuen 4-Sterne-Hotel erzählt. Ein Inbegriff von dem, was dieses neue Malle sein könnte. Und Ingo sagt, schon in der ersten Nacht nach der Eröffnung hat jemand vom Balkon gekotzt.
Vielleicht wird es auch einfach mal Zeit, dass es eine Königin gibt.
Ja.
Diese Folge möchten wir Werner Diewe widmen. Er ist kurz vor der Veröffentlichung verstorben. Wir sind dankbar, dass er uns seine Geschichte erzählt hat und wir wünschen ihm stets ein frisch gezapftes Kölsch, da, wo er jetzt ist. Autor und Host von Based on a True Story bin ich, Jakob Baumer. Schnitt und Sounddesign Jürgen Kaiser. Gesamtleitung Carola Oldenkott und Manuel Dörflinger. Technische Leitung Katrin Tiefenthaler und Manuel Michalski. Schnittassistenz Jens Baumgart und Johannes Kabatnik. Projektkoordination Scarlett Messing. Redaktionelle Unterstützung und Beratung Alexander Gutsfeld und Joschka Moravec. Recherche Sandra Kolnick. Distribution Chris Eckert und Scarlett Messing. Cover und Grafiken Anna Glimm. Assistenz Surya Maric und Christina Denk. Besonderer Dank geht an Juan Ferrer, Werner Diewe, Beatrice Ciccardini, Virginia Pellarini-Segui sowie an Wolfgang Gusshurst, Jan-Philipp Schlüter, Marc Bürkle und Mai Bui. Based on a True Story ist ein Unterhaltungsformat mit Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Wir erzählen die Geschichten dieses Podcasts anhand der uns zur Verfügung stehenden Dokumente und der von uns geführten Interviews. Einzelne Momente und Szenen wurden dramaturgisch im Kontext der vorliegenden Informationen rekonstruiert. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr gerne mehr davon wollt, dann bewertet uns doch gerne in eurer Podcast-App und empfehlt ihn weiter. Und wenn ihr uns gerne Hallo sagen wollt oder eine Geschichte habt, die wir unbedingt erzählen sollen, schreibt uns einfach an podcasts@swrkultur.de. Mais tu n'es plus avec moi.